Wir hören als Schriftlesung, als Predigttext für den heutigen Tag aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fiel sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Man muss kein Alpinist sein, um diese Erfahrung nachvollziehen zu können. Allein auf einem Berg stehen, was gibt es Schöneres? Man erlebt dort Weite, Abgeschiedenheit, Stille. Jeder Berg ist an sich schon ein Erlebnis. Und ganz besonders zu einer Zeit, als es noch keine Seilbahnen und auch keine Flugzeuge gab, die einen nach oben bringen konnten. Ganz, ganz selten konnte man dieses Erlebnis damals genießen, von oben in dieser Weise herunterzuschauen. Und jede Bergtour ist ja nicht nur ein Aufstieg, sondern auch ein Ausstieg. Hinaus aus den alltäglichen Spannungen und Widersprüchen, hinauf zum Licht. Höhenluft kann man dort genießen, dem Himmel etwas näher sein. Ja, es ist bis heute so, wer Berge besteigt, sehnt sich nach innerer Klärung, nach Erleuchtung. Hinzu kam damals, dass diese 3 Jünger speziell ausgewählt wurden. Jesus hat sie aus den 12 hinausgehoben. Ich kann mir vorstellen, wie die sich fühlten, weg von den Menschen, für ein ganz besonderes Gipfelerlebnis. Aber dann das eigentlich Eindrucksvolle. Sie sehen plötzlich Jesu Gesicht hell wie die Sonne, seine Kleider werden weiß wie das Licht, die 3 sind geblendet und überwältigt. So was haben sie noch nie gesehen, so strahlend schön, so faszinierend, so geheimnisvoll anders. Eine Vision ist es, eine Erscheinung direkt vom Himmel. Und sie können in diesem Moment erahnen, dass sie einen ähnlich gewichtigen Augenblick erleben wie einst Mose auf dem anderen Berg, auf dem Sinai, oder auch wie Noah auf dem Berg Ararat, der den Regenbogen gesehen hat. Seltsam, es sind ja immer diese Bergereignisse, die besonders markante Zäsuren dann nachher bilden. Und dann sehen sie auch schon die 2. Erscheinung. Mose und Elia sehen sie vor sich, beide zugleich. Und sie erkennen sofort, es sind die beiden, auf die das Volk seit Generationen voller Sehnsucht warten, dass sie doch zurückkehren mögen. Sie waren angekündigt durch die Rabbiner und sie werden wiederkommen, die beiden größten Propheten, wie es heißt. Die beiden, die jeweils auch für einen Teil der Heiligen Schrift stehen. Mose für die Tora und Elia für die 5 Bücher Mose und Elia für die Propheten, für den 2. Teil der Bibel. Jedes jüdische Kind wusste, was ihre Rückkehr bedeuten würde. Wenn Mose und Elia kommen, beginnt die Heilszeit, dann ist auch der Messias nicht mehr weit. Dann wird die alte Größe Israels wiederhergestellt, dann werden Tora und Propheten wieder zur Geltung kommen. Dann wird sich eine neue Klarheit ausbreiten und alle Völker werden sehen das Heil unseres Gottes, wie es in den Psalmen immer wieder heißt. Die 3, Petrus, Jakobus und Johannes, sehen nicht nur die beiden, sie hören sogar, dass sie mit Jesus sprechen. Aber offensichtlich verstehen sie das nicht. Noch bleibt die Vision ohne Deutung, noch wissen sie nicht, was da geschieht. Nur so viel ist klar, was sie erleben, ist unfassbar schön und aufregend. Petrus, wie immer, wird gleich aktiv. So kennen wir ihn ja auch an anderen Stellen. Offensichtlich will er auch den Moment jetzt festhalten. Er will das Geheimnis packen, will zupacken. Herr, hier ist gut sein, ruft er, und schon krempelt er die Ärmel hoch. 3 Hütten will er bauen. Eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Hütten bauen zum Bleiben, zum Wohnen. Ein ganz besonderer Typ von Häuslesbauer war jener Petrus offensichtlich. Einer, der Fakten setzen möchte. Möglichst für immer dort oben auf dem Berg. Er ist eben ein Macher. Und so wird aus dem kommt und lasst uns Christus ehren, jetzt kommt und lasst uns Hütten bauen. Ganz nah bei Gott. Man kann es auch anders sagen, Petrus will das Geheimnis nicht wirken lassen, sondern will es dingfest machen. Ganz schnell als provisorische Hütte und dann möglichst bald natürlich aus massivem Stein. Das ist die große Versuchung, der er liegt. Er will festhalten, was doch nur bestaunt werden kann. Er will über das verfügen, was eben nicht handhabbar ist. Er will Gottes Reich nicht im Hören suchen, sondern im Machen finden. Und noch etwas. Petrus will dort oben auf dem Berg der Gotteserscheinung bleiben, nur nicht mehr zurückkehren, nur nicht wieder hinuntersteigen von diesem so ganz anderen Ort, nicht wieder zurück ins Tal der Normalität, ins Tal der Widersprüche und Gegensätze, in das Tal, wo auch gezweifelt wird und wo wir scheitern können im Glauben. Möglichst für immer aussteigen will er, nicht wieder absteigen, für immer oben sein und nie wieder unten. Und ich denke, jeder von uns kann das gut nachempfinden. Ich kenne auch solche Gedanken, ja, solche Lebensphasen. Da lebt man von Höhepunkt zu Höhepunkt, ist fixiert auf das Besondere, auf die Feste, auf die Feiertage, auf Reisen, auf exklusive Begegnungen. Nur so meint man, die normalen Zeiten dazwischen aushalten zu können. Das Normale ist dann im Grunde nur die Überbrückung zwischen dem Eigentlichen, zwischen den 2 Höhepunkten. Zu gern würde man immer nur oben bleiben. Der Alltag wird dann zur uneigentlichen Zeit. Die Wirklichkeit wird zweigeteilt. Es gehört schon ganz schön viel Weisheit dazu, es anders zu halten im Leben. Die Glückserfahrungen, die Höhenerfahrungen auch auf gute Weise mit dem Alltag zu verbinden. Ja, das Glück auch im Alltag zu finden, das braucht Weisheit. Denn nur dann verliert die Spannung an Bedrohlichkeit, die Spannung zwischen dem Oben und Unten, zwischen dem Sonntag und dem Alltag, zwischen Urlaub und Arbeit. Unser Petrus jedenfalls wird hier ganz schnell wieder geerdet. Sein Plan wird durchkreuzt, der strahlende Jesus entzieht sich seinen Zugriff. Er verbirgt sich, entzieht sich, ganz ähnlich wie später bei Maria und Magdala, die ihm als Auferstandenen begegnet und ihn auch gleich anfassen und festhalten will. Noli me tangere, sagt er, berühre mich nicht, halt mich nicht fest. Diese 3 Jünger können Jesus nicht halten. Im Gegenteil, es wird erzählt, sie sehen dann für einen Moment erstmal gar nichts mehr, eine Wolke überschattet sie. Alles wird trüb. Sie hören eine Stimme. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Aus der Gotteserscheinung wird eine Erfahrung, und zwar eine, die zuvor schon Johannes der Täufer gemacht hat. Auch dort spricht Gott, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Vor wenigen Wochen habe ich darüber gesprochen. Auch dort ist es eine Proklamation der Gottessohnschaft Jesu. Und im Matthäusevangelium wird so an beiden Stellen unmissverständlich deutlich, diese Wahrheit können wir nicht selbst herausfinden. Sie muss uns gesagt werden. Und zwar senkrecht von oben. als Offenbarung. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist und nicht nur ein Bote Gottes, nicht nur ein Prophet, nicht nur ein Vorbild, nicht nur ein Religionsstifter, sondern der ewige Gottessohn, das ist eben nicht selbstverständlich. Von Anfang an nicht. Gott muss selbst ihn ins Recht setzen. So wie bei Johannes dem Täufer und dann auch jetzt bei Petrus, Jakobus und dem Jünger Johannes. Und dann schließlich auch bei den vielen am Ostermorgen und danach. Und so ist das bis zum heutigen Tag. Gott selbst muss ihn ins Recht setzen bei uns. Das ist auch die Wahrheit, die Martin Luther erkannt hat. Gott selber muss uns ansprechen. Damals auf dem Berg der Verklärung verbindet sich mit der Proklamation der Gottessohnschaft auch eine Aufforderung. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt heißt es, den sollt ihr hören. Ich verstehe diese Aufforderung in einem doppelten Sinn. Zum einen, den sollt ihr hören. Nicht die anderen, nicht Mose und Elia. Sie sind auch fort in diesem Moment. Ihre Erscheinung ist schon wieder vorbei. Damals konnten die Jünger, wie auch die anderen aus Jesu Umgebung, ja gar nicht anders, als ihn einzureihen in die bekannten Kategorien. Mose und Elia waren Propheten, sie waren Lehrer, man kann sagen, die prominentesten Rabbiner. Und es ist schon eine große Ehre, Jesus in diese Linie der großen Propheten einzureihen. Mohammed hat es ja auch getan, immerhin, muss man sagen. Und so wurde er auch von seinen Anhängern zunächst gesehen. Die geheimnisvolle Geschichte am Berg der Verklärung nimmt ihn aber heraus aus dieser Reihe der Propheten. Den sollt ihr hören. Er steht nicht auf einer Ebene mit Mose und Elia. Er ist nicht nur ein weiterer Prophet, sondern in ihm wird alles, was zuvor gesagt wurde, geradezu relativiert. Er ist das menschgewordene Wort Gottes, wie es der Evangelist Johannes ausdrückt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Den sollt ihr hören, schreibt Matthäus. Genauso wie vorher schon auf einem anderen Berg, wo er ähnlich wie einst Mose eine neue Torah verkündet, eine neue Weisung Gottes, die sogenannte Bergpredigt, und dabei immer wieder sagt, ich aber sage euch, den sollt ihr hören. Das ist, dieses Ich von Jesus ist nicht weniger als das Ich Gottes, das dort spricht. Ihn sollen wir von nun an hören. Und für mich heißt das, wir müssen wach sein beim Lesen der hebräischen Bibel, des Alten Testamentes. Ohne sie können wir die großen Zusammenhänge nicht verstehen. Aber wir müssen sie von Christus her verstehen und lesen. Manches wird durch ihn dann auch relativiert. Es entspricht nämlich nicht dem Neuen Testament, wenn wir die hebräische Bibel so lesen, als wäre sie Satz für Satz noch im ursprünglichen Sinn gültig. Vieles muss umgedeutet, neu gelesen werden. Wenn wir die Psalmen beten und dabei den Herrn anbeten, dann haben wir Jesus Christus vor Augen. Und damit sind die Psalmen neue Lieder geworden. Und auch im jüdisch-christlichen Dialog sollten wir mit Freundlichkeit und großem Respekt, aber zugleich mit größter Klarheit einbringen, dass wir Jesus Christus nicht nur als Fortsetzung einer Prophetenreihe verstehen, sondern als Schlüssel für alles verstehen, auch des Alten Testamentes. Den sollt ihr hören. Und das Zweite, den sollt ihr hören. Also nicht festhalten könnt ihr ihn, nicht in Hütten oder gar festungsähnlichen Steinkirchen, so wie jene pompöse Kirche aus der Kreuzfahrerzeit, die heute auf dem Berg Tabor steht, dem traditionellen Ort der Verklärungsgeschichte. Die haben dort nicht nur eine Hütte, sondern eine gewaltige Burg hingebaut. Nicht sehen, nicht anfassen, nicht einsperren, erst recht nicht, sondern hören. Sollen wir Christus. Interessant ist dann auch die Reaktion der drei Jünger. Sie erschrecken über das, was sie aus der Wolke hören. Und zwar erschrecken sie darüber mehr als über die Erscheinungen zuvor. Sie fallen jetzt auf die Knie. Es ist eine Geste der Ehrfurcht und Anbetung. Und genau das Gegenteil vom Hüttenbauen und vom Selbermachen. Vorher haben sie noch die Ärmel hochgekrempelt und jetzt sind sie auf den Knien. Jesus geht zu ihnen hin und spricht zu ihnen freundliche Worte: Fürchtet euch nicht. Damit hilft er ihnen wieder auf die Beine. Und dann sehen sie wieder nun Jesus allein. Keine Erscheinung mehr, kein Licht, keine Strahlen. Sie sollen jetzt mit diesem ihrem Herrn, den sie dort oben nochmal anders erkennen durften und der jetzt aber wieder gleich aussieht wie vorher, vom Berg ins Tal herabsteigen. Zurück auf die staubigen Straßen und ausgetretenen Wege gehen, vorbei auch an den Aussätzigen und Kranken. Nicht nur vorbei an ihnen, sondern zu ihnen hin und mit ihnen unterwegs sein. Was für ein Kontrast ist das? Gleich im nächsten Kapitel von Matthäus ist von einem epileptischen Kind die Rede, dem sie begegnen werden. Die Jünger müssen verstehen lernen, dass ihr gemeinsamer Weg mit Jesus nicht hoch über der Erde oben auf dem Berg verläuft, sondern dass er nach Jerusalem und ans Kreuz führt. Petrus versteht zunächst noch nicht, dass das Leuchten auf dem Gesicht Jesu denselben Jesus nicht davor bewahren kann, später ins Gesicht bespuckt zu werden. Dass seine Kleider, die doch so hell leuchteten, später blutdurchtränkt sein werden, wenn man sie ihm spottend vom Leib reißen wird und um sie würfelt. Dass man sogar einen frommen Spuk mit den Relikten und Reliquien treiben wird. Petrus verstand auch sich selbst noch nicht. Er wusste es in diesem Moment noch nicht. Er wusste noch nicht, dass er doch der Starke, der Macher, der Planer, später seinen Herrn verleugnen und auch noch verraten wird auf diese Weise, aber nicht verworfen werden wird von ihm. Wer nur die göttliche und himmlische Lichtgestalt Jesu haben will, der versteht noch nichts. Genauso wenig wie der nur den vertrauten Jesus haben will, den niedlichen Knaben aus der Weihnachtsgeschichte, den sanften Lehrer der religiösen Kitschbilder. Wer nicht vom Berg zurück ins Tal will, wer Jesu Weg von der Krippe über das Kreuz bis zur Auferstehung durch alle Höhen und Tiefen des eigenen Lebens nicht mitgehen will, der hat nur den halben Jesus. Und so steigen sie vom Berg herunter und folgen Jesus weiter nach, bis zu diesem anderen Berg, der nur ein hässlicher Hügel ist. Das krasse Gegenteil eines erhabenen Berges. Dort werden sie die Stimme Gottes nicht mehr hören, sondern nur noch ihren Herrn, der sagen wird: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So weit reicht der Weg hinunter vom Berg der Verklärung, hinunter ins Tal. Er reicht herunter bis ins Reich des Todes, bis in die Gottverlassenheit hinein. Und das ist wohl das größte Geheimnis der Evangelien, viel geheimnisvoller als jene Geschichte von der Verklärung Jesu. Nicht das Licht, sondern die Dunkelheit bringt uns an die Grenzen unseres Verstehens. Nicht der Berg Tabor, sondern der Hügel Golgatha wühlt uns auf. Denn er widerspricht dem, was wir gerne hätten, an Gotteserfahrung. Aber dieser ganz und gar glanzlose Hügel Golgatha kann uns dazu bringen, gegen das Sehen wollen, gegen das Wünschen von Beweisen und das Hüttenbauen auf hohen Bergen anzuglauben. Aber auch gegen die bitteren und kräftezehrenden Talerfahrungen unseres Lebens anzuglauben. Denn wer nicht nur vom Berg Tabor, sondern auch von Golgatha aus glaubt, kann Kraft schöpfen für die Spannung zwischen Glauben und Zweifel. Für die Spannung zwischen Hören und Sehen, zwischen den Berg- und Talerfahrungen im eigenen Leben. Wenn wir die eine Wirklichkeit nicht mehr zwanghaft zerteilen müssen in oben und unten, in außergewöhnlich und gewöhnlich, dann finden wir den Gott, zu dem wir beides sagen können. Ehre sei Gott in der Höhe und Ehre sei Gott in der Tiefe. auch in den Tiefen des eigenen Lebens. Amen.